Buchgebabbel, der Podcast rund ums Büchermachen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Buchgebabbel. Mein Name ist Mehdi Müller und ich führe durchs Programm. Heute bei mir zu Gast ist die Karin Müller. Hallo Karin.
Hallo Herr Müller von Frau Müller.
Hallo Mehdi. Es ist Müller, den Podcast, ja.
Ja genau, der Müller-Podcast. Ja, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich total. Und wir haben ja den häufigsten Nachnamen Deutschlands. Wusstest du das? Dass es gibt keinen anderen Namen gibt, den es in Deutschland häufiger gibt als Müller.
Viel witziger ist, dass ich mit einer Schmidt verheiratet bin.
Hat sie einen Doppelnamen? Oder?
Das war ein super Gag beim Standesamt damals. Ich bin da rein und wollte das Aufgebot bestellen und dann habe ich halt gesagt, ja, meine Frau heißt Cornelia Schmidt und ich würde gerne Doppelnamen. Und dann hat die so gekichert und dann hat die alles für mich gemacht. Das ging innerhalb von einer Viertelstunde vor ich durch, weil die das so lustig fand. War gar nicht so der Absicht, wollte einfach nur einen Gag machen. Aber gut, hat funktioniert.
Alles funktioniert, cool. Sehr gut.
Und der ganze Spaß, der hält schon seit 30 Jahren, ist alles cool. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Ich finde dich super spannend. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin ein bisschen überfordert. Wir fangen jetzt einfach mal an. Du hast 40 Romane geschrieben bis jetzt.
Ja.
Oder es sind sogar noch mehr?
Sind schon ein paar mehr. Ist immer ganz schwierig jetzt, ehrlich gesagt, mit der Erfolgszählung, weil dann ändern sich ja mal Dinge. Dann gibt's Ausgaben, die dann jetzt anders heißen. Wenn ich die Rechte zurückbekommen habe vom Verlag, dann heißen die Bücher inzwischen anders oder sind dann komplett umgearbeitet. Und dann, ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich jetzt wirklich zählen soll. Aber ich glaube, es sind also über 40 eindeutig zu identifizierende Originalausgaben.
Wow, okay, ja. Das ist produktiv. Seit wann schreibst du?
Jetzt auch schon gut 20 Jahre. Also die erste Verlagsveröffentlichung war 2009 oder sagen wir mal die erste Romanverlagsveröffentlichung. Ich habe davor schon ein bisschen so im Sachbuch gemacht und habe auch Ghostwriting gemacht für Sachbuchautoren, aber das will ich jetzt gar nicht mitzählen. Also es sind ja keine Romane, das ist insofern, aber die erste Romanveröffentlichung war 2009.
Wow, ein Jahr nach mir und du hast doppelt so viele Bücher rausgebracht. Cool.
Du hast ja einen anständigen Job im Gegensatz zu mir.
Naja. Gut. Stimmt, ja. Ja, das ist ja mal ein großer Vorteil, wie ich das immer erwähne, dass ich nicht schreiben muss. Ich mache das zum Spaß. Und das werde ich mir auch nicht nehmen lassen. Also gut. Egal. Aber wenn wir 40 Romane, die hast du ja nicht alle als Karin Müller geschrieben. Die wenigsten eigentlich als Karin Müller, ne? Oder?
Ja, weil Karin Müller ist, ich kann es mir nicht erklären, aber irgendwie finden im Verlage den Namen Müller blöd.
Hatte ich auch schon. Habe ich aber gesagt, nee, ist mein Name. Quatsch.
Ja, das habe ich anfangs auch gemacht. Und und ich habe, also 2016 habe ich wirklich einen so fulminanten Megaflop gelandet als Karin Müller. Das ist wirklich ein totales Desaster. Ich glaube, der Verlag hätte dann den Kunden noch Geld gezahlt, dass sie dieses Buch kaufen. Also es wurde natürlich schon auch ein bisschen verkauft, aber längst halt nicht so gut wie erhofft. Und seitdem gilt der Name Karin Müller irgendwie als Kassengift. Und dann seitdem habe ich auch kein Buch mehr als Karin Müller mehr veröffentlicht. Das ist jetzt immerhin auch schon 10 Jahre her, ja.
Das muss doch weh tun, oder?
Gott, aber ich meine, du weißt ja so, wir Autoren sind ja, wir leben im Schmerz.
Das stimmt. Im Schmerz und im Selbstzweifel.
Ja, das ist ja so unsere Wohlfühlzone.
Ja, das ist ja jedes Mal, wenn ich ein Buch abgebe, so, oh Gott, hoffentlich kommt nichts Schlimmes zurück. gut, also, aber dann haben wir ja noch ein paar andere Damen hier im Angebot. Also, ich hoffe, ich spreche das alles richtig aus. Also Charlotte McGregor, das kriegen wir noch hin. Mhm. Dann hast du noch eine Charlotte oder Charlotte?
Ja, kommt drauf an. Also die Taylor ist natürlich auch eine Charlotte Taylor. Das war so mein erstes Pseudonym. Die ist aber inzwischen auch schon in Frührente.
Okay.
Und also Charlotte McGregor, das ist so meine Schottin oder die, für die anglophilen Themen so zuständig ist. Die ist eigentlich die produktivste und erfolgreichste zurzeit und jetzt ganz neu mit in der Autorinnen-WG ist Charlotte Tarnowski. Das ist so, die hat gerade ein Debüt, was ich irgendwie auch so total witzig finde, weil der Verlag hat wieder gesagt, ach nee, da muss wieder ein anderer Name drauf. Und ja gut, dann habe ich halt mit über 40 Romanen jetzt halt mal wieder ein Romandebüt. Das ist ja auch mal was Schönes. Mhm. Ne? So kann man jetzt mal ganz anders genießen als damals.
Das ist gut, okay. Und dann haben wir noch hier die, wie heißt sie?
Ravenmiller. CC Ravenmiller.
Okay, wie bist du denn da drauf gekommen?
Ja, das ist auch total crazy. Also der Name gehört auch nur zur Hälfte mir. Also ich bin C. Müller von CC Ravenmiller, also ein C gehört mir und dann Müller. Und das andere C und Raven gehört meinem Podcast-Partner Christian Rabe.
Okay.
Und mit ihm zusammen, das war so ein Podcast-Projekt, was wir da mal vor ein paar Jahren angefangen haben, dass wir mal beschlossen haben, ach, wir könnten doch quasi so live im Podcast gemeinsam ein Buch schreiben, was wirklich eine totale Schwachsinnsidee war. Also so fing es erstmal an. Und dann, weil er ganz andere Sachen schreibt als ich, und dann haben wir irgendwie gesagt, ja, was können wir denn gemeinsam machen? Und dann haben wir uns so ein, also halte ich fest, Paranormal Cozy Crime Thema ausgedacht. Also so einen lustigen Krimi, aber mit paranormalen Elementen. Und der heißt Apple Tree Murders. Den genauen Titel vom Band 1 habe ich gerade nicht im Kopf, was ein bisschen peinlich ist. Also Apple Tree Murders. Und da muss die Story muss ein Geist den eigenen Mord aufklären. Sozusagen. Also ganz dramatisch verkürzt.
Okay, ein Geist in eigenem Mord aufklären, okay. Ja. Da gibt es hier noch der Drache im Fabergé-Ei.
Ja, das ist genau. Und weil das dann irgendwie, also ich habe nie was mit Fantasy am Hut gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war so, also ich lese es nicht oder nur ganz wenig, außer die Bücher von der Gundel, also von Lilly Laborde, mit der bin ich auch ganz gut befreundet, deren Sachen lese ich. Aber ansonsten habe ich von Fantasy keine Ahnung und ehrlich gesagt auch kein nennenswertes Interesse daran. Harry Potter habe ich natürlich auch gelebt, aber das ist so, da ist dann meine Expertise auch schon erschöpft mit Lillys Büchern und Harry Potter. Das ist so meine Baseline zum Thema Fantasy. Und aber dann hat es mit dem Apple Tree Murders so Spaß gemacht und es hat erstaunlicherweise auch irgendwie ganz gut funktioniert. Und dann hat mich irgendjemand mal provoziert, naja, du wirst irgendwann schon auch nochmal einen Drachenroman schreiben, so, weil irgendwie dieser Drachen, und ich, nee. Also wenn ich mit was irgendwie gar nichts anfangen kann, dann sind's Drachen. Drachen finde ich blöd und bar. Naja, klar, immer wenn ich sowas sage und dann fühle ich mich aber dann doch irgendwie herausgefordert und provoziert. Und dann habe ich vor 2 Jahren zu Weihnachten diesen kleinen Drachen geschrieben, der Drache im Fabergé-Ei. Ja. Und daraus wurde dann eine 4-bändige Reihe mit anderen Kollegen.
So viel zum Thema keine Drachen.
Das zum Thema keine Drachen, aber ich bin jetzt, glaube ich, auch durch mit dem Drachenthema. Also die Drachen habe ich jetzt abgehakt und ich finde Drachen jetzt nicht mehr scheiße, sondern irgendwie auch, also unsere Drachen sind jedenfalls cool, aber
genau. Die sind besser als die anderen, ist klar. Coole und alles. Das sind ja auch ganz andere Drachen.
Ja, die sind ja schon Drachen, aber.
Sowas kenne ich aber, dieses Triggern. Ich habe ja mein allererstes Buch, das ist ein historischer Roman, da habe ich ewig dran rumgeschrieben. Ich habe ja eigentlich gar nicht geschrieben, um zu veröffentlichen. Ich habe einfach geschrieben, um die Sprache wieder zu entdecken. Ne? Also ich als Berufsfeuerwehrmann hast du mit Schrift und Wort eher weniger zu tun. Es wird eher mehr so kurz und knapp gebrüllt. Und das habe ich mir halt nicht, weil ich schon immer gerne gelesen und auch gerne Geschichten erzählt habe und so, hatte ich gedacht, jetzt musst du mal irgendwas machen dagegen. Hat mich halt beschäftigt, ich wollte halt meine Sprache wieder entdecken und habe dann gut angefangen zu schreiben. Ich hatte eine super Idee für einen Wirtschaftskrimi, war halt eher nur eine Kurzgeschichte vom Stoff her und dann kam halt irgendwann diese Geschichte von dem Arthur, dem Gewürzhändler, hoch und habe ich geschrieben. Dann hat meine Frau aber gesagt, schreibst du sowieso nicht zu Ende. Ja. Dann habe ich gesagt, dir zeige ich. Also ich bin so ein Typ, wenn einer sagt, was ich nicht kann, dann erst recht.
Dann erst recht.
Ja, dann sage ich, sag du mir nicht, was ich nicht kann. Ja, und dann lerne ich das. Da bin ich richtig fies. Ja. Also purer Trotz einfach. Ne? Und deswegen habe ich mein erstes Buch fertig geschrieben und jetzt sind es halt 16. Auch gut.
Ja, Wahnsinn, ja. Wie es dann, wie man da so manchmal dazu kommt. Und deswegen, wie gesagt, ich habe auch immer schon Angst, wenn Leute irgendwie sagen, das machst du ja sowieso nicht oder das wird nichts oder das ist ja nicht dein Thema. Und oder auch, wenn ich selbst sage, ich mache das schon gar nicht mehr. Ich habe schon immer gesagt, also was ich wirklich definitiv nie machen würde, ist irgendwie so Horror oder Dark Romance. Und da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass ich das wirklich nicht machen
Ja,
werde.
also Dark Horror schon, aber Dark Romance auf keinen Fall.
Nee, ja, so wird, also das, ja, also glaube ich jetzt mal beides nicht, aber ausschließend tue ich irgendwie gar nichts mehr, sicherheitshalber, weil sonst muss ich, das ist immer auch so peinlich, wenn man dann so zurückrudern muss, wenn man sagt, wie Fantasy finde ich total scheiße und Drachen finde ich oberblöd und was soll dieser ganze Kram und dann, ach übrigens, mein neuer Roman ist das so, Ordo Draconis, ja, es kann sein, dass Drachen vorkommen, auch Elfen und streng genommen ist es ein Fantasy-Roman, aber egal, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern, ja, das, ja.
Wovor ich bei diesem Genre Angst hätte, wäre, dass ich, also wie du sagst, Elfen und Drachen so, die haben ja auch ihre eigenen Regeln so in der Branche oder im Genre. Und da hätte ich Probleme, wenn die Elfen auf einmal, keine Ahnung, fliegen könnten oder sowas. Können Elfen fliegen? Ist das so? Ich habe keine Ahnung.
Also ich bin jetzt auch nicht so tief drin. Also meine Elfe konnte nicht fliegen, die konnte aber über sozusagen so über Elfenkreise, so Art so beamen quasi. Also
Ah,
die, das waren dann so irgendwie so quasi so Pilzkreise auf der Wiese. Da konnte sie sich reinstellen und da konnte sie dann quasi in die Highlands rüber beamen. Das fand ich ganz praktisch, weil die musste immer zwischen Edinburgh und den Highlands pendeln
ja,
und es ist im Roman ist es
richtig
Winter
los.
und sie hatte da jetzt nicht irgendwie 3 Stunden Pendelzeit,
Ja.
sondern sie musste da halt irgendwie zügig die Distanzen zurücklegen. Und ja, gut, also ich habe mir das dann schon so hingebogen, wie es irgendwie gepasst hat.
Ja, ich habe gesehen, du bist Schottland-affin, wenn ich das so richtig
Ja.
gedeutet habe. Warst du schon öfters da gewesen?
Ja, also Schottland ist wirklich, also für meinen Geschmack war ich natürlich noch längst nicht oft genug da,
Natürlich.
aber ich war da und ich liebe dieses Land und ich finde das wirklich alles ganz, ganz großartig da und das ist einfach, ja, da gefällt mir eigentlich alles dran. Die Menschen finde ich cool, die Kultur finde ich cool, die Sprache finde ich gewöhnungsbedürftig, weil so am Englischen angelehnt, aber ich spreche eigentlich wirklich sehr gut Englisch, aber mit den Schotten, wenn sie sich keine Mühe geben,
Ja,
steht man
dann
da
bist
schon
du
mal,
raus, ja.
steht man da ein bisschen verzweifelt darum. Aber es geht schon. Also das ist, die sind jedenfalls wahnsinnig nett und die Landschaft ist ein Traum und die Städte sind cool und ja, also gibt eigentlich nichts, was ich daran nicht mag. Ich mag sogar das Wetter. Also ich habe auch kein Problem mit
Ja, wenn
schlechtem
man
Wetter,
sich
deswegen.
darauf einstellt, ist das ja super. Ich meine,
Ja.
man erwartet das einfach auch von Schottland, finde ich, dass es da regnet und
Du, ich
windig ist.
war letztes Jahr, waren wir im Mai dort und dann waren wir wirklich strahlender Sonnenschein, tagelang Sonne, warm und ich habe gesagt, was ist denn jetzt hier los? Das habe ich nicht gebucht. Ich habe hier kein gutes Wetter gebucht, Freunde.
So nicht.
Das ist ja hier.
Mein Geld zurück. Es regnet nicht.
Genau.
Also ich war nicht richtig in Schottland. Ich war nur in Edinburgh oder Edinburgh, wie wir
Ja.
Einheimischen sagen. Und fand ich schon sehr beeindruckend, die Stadt.
Ja, die ist cool.
Aber wir hatten eigentlich, glaube ich, nur ein Wochenende oder so, haben wir da gemacht. Ich meine, Langjiang für die Stadt, die ist ja sehr kompakt.
Ja.
Aber die Highlands und so, das ist auch noch auf meiner Liste. Jetzt bin ich gerade am Plan für Irland. Das wird knifflig genug. Aber ich würde am liebsten die ganze Insel nochmal bereisen.
Ah
Also von
ja,
unten bis
voll.
oben über die Cotswolds, London mitnehmen. Dann da nochmal die Küstenstädte, dann über Schottland nach Irland. Und das ist so schön da alles. Ich fühl mich da super wohl. Und ich mag die Leute, ich mag den Humor vor allen Dingen.
Ja, voll.
Und ich finde es ja schon allein cool, wenn die Leute aussteigen, sich beim Busfahrer bedanken. Macht hier gar keiner. Da wirst du dich schief angeguckt, wenn du dich beim Busfahrer bedankst.
Ja,
Dass der dich
ja.
irgendwo hingebracht. Ich finde die super, finde ich cool.
Also ich mag die Briten auch und die Schotten ganz besonders und ja.
Gut. Du, sind das Krimis, deine Schottland-Bücher oder was ist das?
Zum Teil. Also der geringste Teil ist Krimi. Das war auch so ein Ding. Da haben ja Leute gesagt, ja, weil ich gesagt habe, auch ich könnte ja auch mal einen Krimi schreiben. Und dann haben Leute gesagt, nee, komm, du schreibst doch immer deine Liebesromane und so. Und also ohne zu wissen, was ich wirklich schreibe, weil die haben dann nie ein Buch von mir gelesen. Und weil die Geschichten, also meine Hauptschottland-Reihe, die heißt Highland Happiness. Und in der Happiness, in dem großen Glück, impliziert natürlich automatisch, dass es da irgendwie auch eine Liebesgeschichte gibt. gibt. Und die gibt es auch. Also da in jedem Buch findet sich ein Paar und das ist auch schön, aber es geht eben auch noch um ganz, ganz, ganz viele andere Dinge. Und dann habe ich gesagt, ach, ich hätte mal echt Bock auf einen Krimi. Und dann haben alle gesagt, ja, nee, also Krimi, jetzt Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und es war wieder genau dieses gleiche Ding. Und ich, doch, ich will aber einen Krimi schreiben. Ich habe da jetzt Bock drauf. Und dann, ja, aber du plottest ja nie. Dann. Und beim Krimi muss man plotten, sage ich. Das ist jetzt mal zu beweisen. Nee. Und dann habe ich mir gedacht, ach, jetzt probiere ich das einfach mal aus. Habe den ersten Krimi geschrieben und es war wirklich, also ich habe an einem Freitag Ende geschrieben und am Donnerstag wusste ich noch nicht, wer der Mörder war.
Kenne ich.
Also Donnerstagmorgen. Also Donnerstagabend war klar, aber Donnerstagmorgen, als ich das Manuskript geöffnet habe, wusste ich noch nicht, wer der Mörder war. Und das hat funktioniert. Also, und deswegen, man kann auch Krimis ohne vorher zu plotten schreiben. Erstklassig.
Also höre ich daraus, du bist auch eher für die Chaostheorie zu haben.
Absolut, absolut. Also das, dieses, also wenn ich, das hast du ja auch schon öfter erzählt, habe ich mitgekriegt, wenn ich eine völlig fertig geplottete, detaillierte Geschichte habe und genau weiß, wie sie ausgeht, ob ich die jetzt irgendwie aufgeschrieben geplottet habe oder bei mir nur im Kopf geplottet habe, dann habe ich keine Lust mehr, die zu schreiben, genau. Weil dann, ich kenne sie ja dann, ich weiß ja, was passiert, dann gibt es doch überhaupt keinen Grund mehr, warum ich die dann auch noch aufschreiben muss. Das ist, also
völlig, das ist ein Riesenproblem.
Ja, ist echt ein Problem, gerade wenn also, man mit Verlagen mal auch arbeitet.
Ja, bei mir ist es halt ein bisschen einfacher. Ich kann sagen, dauert noch. bei großen Publikumsverlagen kannst du das halt nicht machen. Das heißt, jetzt hier an dem Tag Abgabe, sonst gibt's nichts.
Ja.
Und ich kann halt zu meinem Kleinverleger sagen, hier, warte noch ein halbes Jahr. Mhm. Das ist ein weiterer Vorteil von meiner Situation. Aber dieses, also wie gesagt, ich setze mich hin, guck zu, was passiert.
Ja.
Und das kannst du mit Plotten, kannst du das ja nicht machen. Das geht ja gar nicht. Also ich könnte gar nicht plotten. Also ich habe versucht, also gut, ich mach meistens ein Exposé für den, ne, wie nennt es, für den Pitch beim Verlag, um zu sagen, hier, so stelle ich mir die Geschichte vor. Mittlerweile sage ich einfach nur, ich habe eine Idee und fange dann an. Und da kommt schon hinten was raus. Also da kriege ich schon Mods Vertrauensvorschuss, das ist schon super. Aber zum Thema Krimi, boah, ich bin da reingerutscht und kam da nicht mehr so raus, weil die Verlage dann, nee, mach mal weiter mit Krimi. Dann waren es noch historische Krimis, die waren dazu der Zeit ganz gut angesagt und dann war ich da drin und ich habe eigentlich von Anfang an gesagt, ich kann das nicht. Weil, wie gesagt, dann solltest du schon irgendwann mal die Kurve kriegen und einen Mörder präsentieren oder halt einen Verbrecher. Also ich habe ja auch mal einen Krimi ohne Mord geschrieben extra. Das war mir auch ein Anliegen, weil meistens, wenn die Leute einfach nur umgebracht und irgendeiner war es dann hat, hust da nicht. Finde ich irgendwie langweilig und deswegen habe ich mir andere Verbrechen ausgedacht. Also und trotzdem musst du irgendwie schon einen Plan haben letztendlich und den habe ich einfach nicht, wenn ich schreibe. Ja. Weil das passiert halt. Das ist eine Geschichte. Und deswegen bin ich jetzt sehr froh, dass ich jetzt hier beim Mindbook Verlag quasi das machen kann, was ich will. Einfach drei Typen, die völlig durch sind und die denen passieren halt Sachen. Und da gucke ich zu und dann schreibe ich es auf und dann haben wir die Geschichte. Und das lass ich mir nicht nehmen. Finde ich cool. Macht am meisten Spaß.
Ja, das kann ich total nachvollziehen. Also ich mache ja meine Krimis, die sind self-published und da kann ich ja auch machen, was ich will. Und da habe ich jetzt für den nächsten Krimi, der dieses Jahr noch kommen soll, wo ich aber bisher nur einen Titel habe und vor allen Dingen, und nicht mal der ist konkret. Also da ist der aber, also diese Krimis heißen alle immer Highland Crimes, was weiß ich, der erste heißt die tote Tänzerin, der zweite ist der tote Golfer, der dritte ist der Tote im Whiskyfass. Und jetzt soll es heißen, weil es ein Weihnachtskrimi sein wird, immerhin weiß ich, es wird irgendwie in der Weihnachtszeit spielen. Und es soll heißen, der Tote im Christbaumhain oder die Tote. Ich weiß noch nicht mal, welches Geschlecht meine Leiche hat. Vielleicht ist sie auch non-binär, das ist dann aber schwer darzustellen am Titel, keine Ahnung.
Aber voll also, im Trend.
Ja, werde ich, also keine Ahnung. Aber das ist, da muss ich mich jetzt noch festlegen, wer jetzt irgendwie hier mein Opfer sein soll. Aber mehr weiß ich nicht. Und mehr werde ich auch nicht wissen, wenn ich jetzt dann demnächst mal anfange zu schreiben. Und dann wird sich das entwickeln. Also ich weiß, wer mein Ermittlerteam ist. Das sind ja auch, das sind Amateurermittler. Das ist eine Münchner Dirndl-Schneiderin, die im ausgedehnten Sabbatical in den Highlands ist. Und ein etwas undurchsichtiger, vermeintlicher schottischer Landedelmann, der aber irgendwie eine ziemlich krasse Mafia-Vergangenheit hat, von der aber eigentlich niemand so richtig wissen soll. Und jetzt kommt es aber auch parallel alles aus. Also die sind wirklich total schräg und ja, und die klären dann zusammen mit der eher inkompetenten Polizei dann auch die Fälle auf. Also das ist einfach sehr lustig auch, vor allen Dingen. Ja, es ist jetzt nicht so super spannend und nicht irgendwie wahnsinnig aufregend, aber es ist halt sehr, sehr humorig und sehr lustig.
Da stehe ich drauf. Also ja. Humor ist meins. Weil Ernst haben wir genug im Leben.
Absolut.
Also ich achte schon darauf, dass ich möglichst weit weg von der wirklichen Realität bin, aber so an der Grenze noch, wo es noch geht. Mhm. Aber die Leute sollen schon ein bisschen durch sein, finde ich. Also positiv gesehen. Mhm. Ja, jetzt würde ich aber gerne mal über die Ozeanschwimmerin reden. Mhm. Ist dein aktuelles Buch, wenn ich das richtig verfolgt habe. Das hast du geschrieben als Charlotte
Tarnowski.
Das ist die neue.
Das genau. ist die seriöse hier. Also die
seriöse.
Ja, wir müssen jetzt mal gerade ein bisschen seriös werden.
Genau, Entschuldigung, wir müssen die kurzen Switch zu seriös. Ich habe die ersten, glaube 90 Seiten jetzt gelesen.
Ja.
Mehr habe ich nicht geschafft in der Kürze der Zeit. Aber ich bin schon mal sehr beeindruckt. Vor allen Dingen von der Ernsthaftigkeit des Buches, ehrlich gesagt. Wie viel darf man verraten? Mach du das mal, sonst verbabbel ich mich hier.
Ja, gut, also ich meine, das ist ja, steht ja schon im Klappentext, worum es im Grunde geht. Also die Protagonistin Sophie, die stellt sich der ziemlich bizarren Oceans 7 Challenge. Das ist eine Extremschwimmer-Challenge, ungefähr vergleichbar mit den Seven Summits aus dem Bergsport, was ich übrigens auch total abwegig finde. Warum soll man irgendwie auf diese 8000er klettern? Und ja, gut, sie schwimmt halt durch sieben Meeresengen, was wirklich eine unfassbar krasse Geschichte ist, kommen wir vielleicht später noch dazu, oder man kann es dann googeln, wenn man irgendwie gute Nerven hat. Und also sie, Sophie, will das innerhalb eines Jahres schaffen. Und ja, sie hat, als ich davon gehört habe, von dieser Challenge, da muss ich vielleicht mal ein bisschen anders ausholen. Ich habe davon vor Jahren in einem Podcast-Interview gehört mit André Wirsig. Und André Wirsig ist der erste deutsche Teilnehmer, der diese Challenge überhaupt geschafft hat. Das haben jetzt bis heute irgendwie weltweit vielleicht 50 Leute irgendwie hingekriegt, diese sieben Meeresengen zu durchschwimmen und es zu überleben und davon noch berichten zu können. Und ja, und dann dachte ich mir, das finde ich so total abwegig, warum man sowas macht und was das jetzt überhaupt soll. Und naja, und dann habe ich so ein bisschen weiter recherchiert und habe irgendwie die anderen Teilnehmer gefunden. Die gibt's ja so auf Listen. Und habe ich geguckt, ob die auch was geschrieben haben dazu und habe mich so ein bisschen informiert. Ein paar haben darüber gebloggt. Dann gibt's natürlich auch ein paar Interviews. Und André Wirsig zum Beispiel hat auch irgendwie ein sehr ausführliches Hörbuch dazu gemacht, wo er wirklich über diese ganzen Etappen erzählt hat und wie sich das angefühlt hat und wie das war und wie seine Vorbereitung aussah. Und naja, also es ist wirklich, und dann dachte ich mir, das ist so bescheuert. Also warum machen Menschen sowas? Ich meine, ich weiß ja, dass Menschen wirklich seltsame Dinge tun. Ja, das ist ja klar, das kann ich auch akzeptieren. Aber seltsam und absoluter Wahnsinn ist ja für mich dann nochmal ein Unterschied. Und das habe ich jetzt schon in die Kategorie absoluter Wahnsinn verortet. Und definitiv. Ich war trotzdem total fasziniert davon. Und es hat mich auch nicht losgelassen. Und dann dachte ich mir, ich würde da gern drüber schreiben. Aber ich wollte halt jetzt nicht so einen Sportler-Helden-Roman machen, so von wegen, oh, ich bin der Allergrößte und bababababa und Rekorde und dieses und jenes, sondern ich wollte halt irgendwie eine Geschichte haben, einer Figur, die, sage ich mal, auch jetzt nicht nur in dieser äußeren Extremsituation sich befindet, sondern auch in einer emotionalen Extremsituation. Und da kam dann Sophie ins Spiel, der ich wirklich einen schlimmen, schlimmen Schicksalsschlag, angedichtet. Klingt jetzt so blöd. Faktisch war es ja so, weil ich ja hier die Autorin, die Chefin bin. Und also ich habe ihr wirklich eine schlimme Zumutung angetan. Sophie hat nämlich ihren Mann, ihren Sohn und ihren Hund bei einem Schiffsunglück verloren. Und sie ist natürlich jetzt, also ihre komplette Familie ist tot und sie muss jetzt einfach ihr Leben als Überlebende auch jetzt irgendwie wieder in den Griff kriegen. Und warum sie dann genau diese Ocean 7 Challenge, also warum sie da das eine super Idee findet, dass das ausgerechnet das hilfreich sein kann, die Frage konnte sie mir auch nicht schlüssig beantworten, aber sie hatte so das Gefühl, dass es das Richtige für sie ist und deswegen macht sie das.
Okay, ich dachte, oh, das ist interessant jetzt, weil ich, wie gesagt, ich bin jetzt auf Seite 90, aber ich habe das Gefühl und ist jetzt blöd, wollte ich dich eigentlich fragen. Ja, aber du weißt es ja gar nicht.
Ja.
Also ich denke, dass sie den Schmerz fühlen will. Einfach.
Ja, aber sie sagt ja dann auch, es kommt dann auch dieser Satz vor, da bist du noch nicht, das ist dann erst ein bisschen später, da sind sie dann auf Hawaii und da redet sie mit ihrer Schwägerin darüber, die ja auch sehr damit hadert, weil in ihren Augen, also in Ionas Augen, trauert die Sophie ja gar nicht angemessen genug über den Verlust und dann sagt aber Sophie diesen schönen Satz, sagt sie, der Schmerz ist im Wasser auch nicht leichter oder auch nicht weniger schlimm als an Land, aber an Land ist er viel erdrückender. Das heißt, wenn sie im Wasser ist, fühlt sie sich, tut's immer noch wahnsinnig weh und sie trauert kein bisschen weniger, aber sie fühlt sich da trotzdem lebendiger. Jetzt ist Sophie im Gegensatz zu mir die totale Wasserratte und ich kann das auch, sag ich mal, auf abstrakter Ebene auch nachvollziehen, dass gerade so das Wasser, so dieses fließende Element, und Wasser gilt ja auch so als das emotionale Element, dass das für jemanden, der gerne schwimmt, auch tröstlich sein kann und hilfreich sein kann. Für mich persönlich kann ich es mir gar nicht vorstellen, aber für Sophie ist es eindeutig so. Also sie hat dann irgendwie im Wasser, obwohl ja eben ihre Familie auch bei einem Schiffsunglück, also auch im Wasser zu Tode gekommen sind, da könnte man ja eigentlich sagen, okay, da will ich nie wieder hin. Also das ist ja das böseste Element überhaupt. Aber für sie ist es genau das Gegenteil. Also sie hat das Gefühl, dass sie im Wasser sich selbst nahe ist und auch ihrer Familie irgendwie noch nahe ist.
Ja, so habe ich es auch interpretiert. Mhm. Und halt auch diesen Schmerz, wo sie dann durch die Quallen da extra schwimmt, um einfach Schmerz zu haben, weil sie den an Land einfach nicht spürt genug.
Ja, ich glaube, sie spürt ihn schon, aber es ist irgendwie, auf dem Land ist es dumpfer und erdrückender und im Wasser ist es trotz alledem, so bizarr es klingen mag, für uns irgendwie erträglicher, zumindest für Sophie. Ja. Mhm.
Kann sowas nicht, ehrlich gesagt. Ich finde sowas cool, wenn sowas jemand auf Papier bringen kann oder in eine Geschichte, weil es ist so menschlich.
Was meinst du kannst sowas nicht Gefühle darstellen auf Papier bringen?
Nee, so eine komplexe Geschichte, die ich will jetzt nicht sagen erwachsen, aber wie kann ich das beschreiben? Also es ist einfach nicht mein Level. Also ich bin ja eher so der Spaßmacher, Unterhalter, ich kann witzige Sachen machen, aber ich weiß nicht, ob ich so eine tiefgründige Geschichte erzählen könnte. Vielleicht eine Kurzgeschichte, aber hatte ich das beim Schreiben irgendwie so ein bisschen runtergezogen auch, oder?
Runtergezogen in dem Sinne nicht, aber es hat mich natürlich schon angefasst, weil ich kann dir zu dem Thema, ich kann das total nachvollziehen, was du sagst. Das ging mir auch viele Jahre so, das heißt so meine ersten Romane, die waren, wenn ich jetzt sage, oberflächlicher als die heutigen, dann klingt das so despektierlich, das meine ich auch gar nicht, weil die hatten schon auch so ihre Tiefen und sowas, aber ich habe mich nie so getraut, so wirklich so ans ganz Innerste der Figuren ranzugehen. Ja, ich meine, egal, auch die spaßigsten Leute haben ja auch so ihren eigenen inneren Schmerz und Figuren werden immer nur dann so richtig plastisch, wenn man da wirklich auch so richtig rangeht. Und ich habe mich das nicht getraut, habe es mir auch nicht zugetraut und ich wollte es auch nicht. Einfach aus dem Grund, weil ich beim Schreiben, also das wird ja wahrscheinlich ähnlich gehen, wir Entdecker, wir sind ja dann zwangsläufig unserem Personal beim Schreiben wirklich sehr, sehr nahe, damit wir das auch so richtig mitfühlen können, was die so gerade mitmachen. Und dann ist es natürlich angenehmer, wenn die lustige Sachen machen. Ja? Also aber irgendwann hatte ich so das Gefühl, ich muss diesen Schutzschild, den ich ja dann auch vor mir selbst, also zwischen mir und meinen Figuren hatte, den muss ich mal einreißen und muss da jetzt mal mich trauen, mich den anderen Gefühlen auch zu stellen. Ja, also es gibt ja da ganz vieles. Also auch, ich meine, auch ein Liebesroman wird authentischer, wenn man diese Empfindungen mehr zulässt. Ja, oder auch es gibt ja die ganze Bandbreite an Emotionen. Und wenn man sich nicht nur hinter Humor versteckt, sondern alles andere zulässt, also ist es natürlich anstrengend manchmal und auch ein bisschen schmerzhaft und manchmal auch echt fies, aber ich finde es total lohnend. Ich kann das auch nicht in jedem Buch machen. Also ich kann jetzt nicht jedes Mal so dieses totale Gefühlsdrama machen, weil mich das auch echt auslaugt beim Schreiben.
Das glaube ich, ja. Mhm. Also, weil das ist ja diese ständig präsent da, diese
Ja.
Hintergrundgeschichte. Ja, aber bei mir ist es halt auch, für mich ist Schreiben halt auch ein Ausgleich zu meinem Job.
Ja,
Ja,
ja.
also seit 30 Jahren sehe ich Totenteufel
Ja,
und habe
klar.
so viele Bilder im Kopf und habe auch, wie gesagt, ich habe ja ein Buch über mein Feuerwehrleben geschrieben, aber das habe ich nicht fürs Publikum geschrieben, das habe ich für mich geschrieben, damit der Scheiß aus meinem Kopf raus ist.
Ja.
Und deswegen ist es, wer weiß nicht, irgendein Therapeut wird vielleicht sagen, ich flüchte da rein, aber dann ist es so, ja, weil es
Aber das ist
hilft
auch
mir.
total legitim. Ja.
Ja, also es hält mich am Leben, mehr oder
Ja.
weniger. Weil
Ja.
sonst würde ich durchdrehen einfach. Ne? Und meine Figuren, ich mache die halt dann lustig und habe meinen Spaß da mit denen. Und wie gesagt, ich bin da schon ein bisschen gespalten im Kopf. Also es gibt den Autoren-Medi und es gibt den Berufs-Medi und es gibt noch den Familien. Also ich habe drei Personalitäten quasi in mir. Du hast 40.
Naja, so viele sind es auch nicht.
Aber das ist irgendwie ganz komisch. Also ich finde es manchmal voll überraschend, wenn mich auf der Arbeit jemand auf meine Bücher anspricht. Denkst du, woher weiß der das? Weißt
Ja.
du? Aber es ist ja klar, weiß der das, weil es ist ja öffentlich. Und umgekehrt ist es dann genauso, wenn ich irgendwie als Autor unterwegs bin, dass die Leute mich dann auf die Feuerwehr ansprechen, weil die finden es ja auch super interessant.
Ja, klar.
Aber Leute, glaubt mir, es ist auch nicht so wie im Fernsehen. Definitiv nicht. Und das macht es so ein bisschen schwierig für mich. Aber deswegen, also ich finde dein Buch und also es gehört auf jeden Fall ins Feuilleton. Und ich finde es sogar, also jetzt schon preiswürdig, muss ich ehrlich sagen. Also vom Stil her, von der Ernsthaftigkeit her, von der Idee her, von der, wie soll ich sagen, die Geschichte gefällt mir unheimlich gut und finde, ja, empfehlenswert auf jeden Fall. Also das. Ich sag's dir nochmal, die Ozeanschwimmerin heißt es von Charlotte Tarnowski. Das Debüt von Charlotte Tarnowski.
Von der blutjungen Debütantin Charlotte Tarnowski. Völlig unbeschriebenes Blatt.
Ja, beim ersten Mal schon den Bestseller gelandet. Wunderbar.
Ja.
Ja,
Nein,
aber
vielen
ich.
Dank. Das ist echt ein total tolles Kompliment. Und ja, bin ich auch total froh. Also ich weiß auch, dass es wirklich sehr gut ankommt, auch bei vielen Leser und Leserinnen, um jetzt hier mal wieder korrekt zu gendern, was ich auch immer nicht.
Lesenden, genau.
Lesenden, die Lesenden,
Oh,
die oder die
einfach.
Leserschaft, bei meiner Leserschaft kommt es gut an. Ja, das ist natürlich cool. Viele haben auch erstmal eine Scheu, weil das Thema natürlich einerseits schwierig ist, gerade mit diesem ganzen Trauerthema und Verlust und sowas. Da will sich ja niemand so richtig gerne mit auseinandersetzen. Kann
Ja,
ich
sogar der Hund, das ist
sogar
ja
der
richtig.
Hund, ja, ich
Ja,
weiß, den Hund haben mir die meisten
John Wick,
geblockt.
sage ich nur, ne?
Aber das war so lustig, weil meine Lektorin immer, wenn ich dann in den Szenen, wenn Sophie dann auch über den Hund nachdenkt und eben auch explizit sagt, wie sehr sie diesen Hund vermisst. Und dann hat dann immer meine Lektorin gesagt, ja, aber müssen wir da jetzt schon wieder auf den Hund eingehen
Ja,
und sowas? Und dann habe ich
unbedingt.
gesagt, du hast keinen Hund, oder? Und sie,
Genau.
nee, sage ich, ja, dann, sorry, aber dann kannst du es wirklich nicht nachvollziehen. Ein
Ja.
Hund ist ein Familienmitglied. Das ist,
Korrekt.
und das tut Sophie einfach auch weh. Ja, der sie diesen, sie, sie vermisst den Hund genauso, wie sie ihren Mann und ihren Sohn vermisst. Ja, das ist, also ich meine, ich weiß, ich finde es sowieso schwierig, da jetzt irgendwelche Abstufungen zu machen. Ist es jetzt schlimmer, dass der Mann tot ist oder dass der Hund tot ist? Ja, das ist, also es ist jeder Verlust für sich genommen, verursacht ihr Schmerzen und natürlich vermisst sie auch ihren Hund sehr. Und
Ja, man kann das so beschreiben, der Hund ist sauber also der ist
ja,
rein. Ja,
genau.
und das ist garantiert kein Arschloch gewesen. Beim
Eben,
Mann weiß man
mein Hund schon, der wäre jetzt mein
es
aktueller, der ist schon eher ein kleines Arschloch manchmal.
nicht.
Aber
Ja,
ich.
gut, aber das ist ein Hundearschloch, das ist was anderes.
Ja, das ist was eben genau das ist. Also das ist eben genau das. Der hat ja und natürlich vermisst sie den Hund auch. Und das war mir auch wichtig, dass der. Aber lies noch mal weiter, dann wirst du gerade
Ich
an der
bin kurz
Hunde.
vor Hawaii, sind wir jetzt.
Ja, dann genau. Wenn du kurz vor Hawaii bist, dann du wirst in Hawaii wirst du lieben. Da bin ich
Okay.
sehr. Da ändert sich auch der Ton der Geschichte. Also das ist
Okay.
sowieso auch. Es gibt ja also das Buch ist auch so sozusagen in drei Blöcke aufgeteilt. Die Trauer, Zorn und Hoffnung, glaube ich, heißen. Jetzt ist es ein bisschen peinlich, dass ich es gerade nicht so hundertprozentig präsent habe. Oder
Meinst du jetzt
Schmerz, Schmerz,
die
Schmerz, Zorn
ja.
und Hoffnung. Und
Trauerphasen dann, oder?
Ja, kann man, also das mit diesen Trauerphasen ist ja auch sowieso so ein bisschen umstritten, weil jeder trauert ja anders und man, jeder Mensch trauert, also auch jeder Verlust ist ja irgendwie, wird ja auch anders betrauert von jedem. Also ich meine, ich habe jetzt um meinen Vater anders getrauert als um meinen Hund oder sowas. Also und da will ich jetzt auch nicht qualifizieren oder quantifizieren, was jetzt schlimmer war oder weniger schlimm. Also das ist so, das ist ja sowieso eine total individuelle Sache. Aber es geht ja eben nicht nur um diesen Trauerprozess, es geht ja eben auch um diese Schwimm-Challenge und vor allen Dingen geht es auch um diese Dynamik zwischen dem Team rund um Sophie. Es ist ja eben nicht nur Sophies Geschichte, es ist ja auch die Geschichte der drei anderen Figuren, die da mitspielen, die mich beim Schreiben eigentlich noch mehr, naja, herausgefordert haben, will ich gar nicht sagen. Aber es war eben in dem Buch war es auch so. Ich habe ja die Sophie habe ich relativ präzise schon skizziert gehabt, als ich mein Exposé geschrieben habe, und es dann an meine Agentin geschickt habe, die sich dann um Verlag bemüht hat. Und ich habe auch eine Leseprobe geschrieben und da stand, war die so, von der Sophie hatte ich ein relativ gutes Bild. Von den drei anderen Figuren hatte ich, das war alles noch so, die gab es halt, die hatten irgendwie ihre Funktion, sie hatten Namen, aber die hatten noch nicht, für mich persönlich noch nicht so richtig viel Fleisch am Leib. Und das war dann beim Schreiben total aufregend zu sehen, wie die sich dann auch entwickeln. Also wir haben wirklich vier ganz interessante Entwicklungsgeschichten in dem Roman und es gibt auch eben durchaus humorige Szenen und es ist jetzt nicht immer total dramatisch, aber es ist eben so es ist menschlich, es geht um diese zwischenmenschlichen Beziehungen und Reibungen in allen Richtungen.
Das ist super spannend. Dann hattest du quasi eine Figur, die kanntest du, und die anderen haben sich entwickelt beim Schreiben. Das finde ich super spannend. Hat doch auch Spaß gemacht, bestimmt, oder? Also im Moment mag ich den Raphael nicht. Der finde ich
Ja, klar.
irgendwie.
Du magst wahrscheinlich, also die Katharina
Und die
magst, also
Schwester ist halt auch ein bisschen scheiße gerade. Also
die
weiß nicht, ob
Schwester
das.
ist auch, die Schwester wurde ja, ach Gott, also die Schwester, die hat in der Leserunde, die ich bei Lovely Books laufen habe, also die Schwester wird wirklich gehasst mit jeder Faser der Leserinnenherzen wird die Schwester gehasst und der Raphael zunächst ja auch, ist halt auch so, der hat halt überhaupt keinen Bock auf
Ja,
alles
genau. Ja, Bock auf
und
Scheiße.
aber auch die Sophie wurde durchaus zum Teil kritisch gesehen, weil die natürlich jetzt, sage ich mal, auch nicht so eine, ja, so eine klassische trauernde Witwe ist, die dann
Ja.
irgendwie still weinend in der Ecke sitzt, sondern die ist halt wirklich total tough, die ist auch richtig krass drauf und der ist ja auch alles egal. Der sind auch erstmal ihre anderen Leute egal, ja. Das ist eben am Anfang auch so. Die ist da in ihrer Trauer und in ihrem Tunnel, in dem sie ist, ja auch total rücksichtslos, ja, sich selbst gegenüber und allen anderen dann auch. Das ist jetzt, sage ich mal, auch nicht so zunächst die charmanteste aller Eigenschaften. Aber das fand ich dann eben interessant, wie sich die vier Figuren dann wirklich so im Laufe der Zeit entwickeln, wie sie auch wirklich zu einem Team werden. Das ist dann, fand ich dann auch ganz schön. Rechnet man ja nicht damit, dass diese vier Figuren, dass die irgendwie miteinander funktionieren können. Und naja,
Okay, bin
das
mal
hat mir,
gespannt.
ja.
Aber das ist total komplex. Hast du irgendwie mit einem Psychologen oder sowas gesprochen? Oder hast du da irgendwie Vorbildung? Oder wie kommst du darauf, so komplexe Sachen da? Also es ist ja
Also ja,
urmenschlich,
also
also.
ich. Ja, aber das ist genau das, was das ist eigentlich in all meinen Romanen so. Also auch selbst in den, sag ich mal, fluffigen, lockeren, mich interessieren einfach menschliche Abgründe schon immer. Also in alle Richtungen auch. Und ich finde das, also ich mag Menschen auch eben so in all ihren Facetten. Und zum Beispiel, ich sehe dich jetzt nicht nur als den Feuerwehrmann Maddie und nicht nur als den Autor Maddie, sondern ich bin mir sicher, du hast noch andere Facetten in dir, die du jetzt niemandem so gerne zeigst. Und das finde ich eben, also du
Korrekt.
wirst sie mir jetzt nicht verraten, aber meine Figuren, da bohre ich dann oft so lange nach, bis sie mir eben verraten, was denn so ihre Abgründe sind. Und das finde ich total spannend. Ich habe also jetzt einen Roman hier, mein vorletzter Highland Happiness Roman, der mit dem, also ich meine, der heißt Highland Happiness, die Bücherstube in Kirkby. Wenn du den Titel hörst, denkst du dir, ach ja, da kuschel ich mich vor auf die Couch und schmöker mal das Wochenende
Ja.
durch und dann habe ich so eine, wirklich schnulzige Tralala-Geschichte und du kriegst auch eine Liebesgeschichte. Da ist dann auch wirklich alles drin und dann wird da dir dein Herz aufgehen, aber da tun sich wirklich ganz große Abgründe auf. Also zum Beispiel bei der Protagonistin, da will ich jetzt gar nicht spoilern, weil vielleicht gibt es ja Leute, die wollen es lesen, die diesen Buchladen dann in dem Dorf aufmacht. Da hatte ich die ganze Zeit, also sie hat das dann auch gesagt, also die tauchte dann irgendwann mal auf und sie hat irgendwie auch Geld und keiner wusste so recht, was denn jetzt so ihre Vergangenheit war. Ja? Und natürlich in so einem Dorf, da bohrt man dann immer nach und sie sagt aber nicht groß was. Und ich wusste es aber auch nicht. Ja? Ich wusste es, gut, die hat jahrelang im Ausland gelebt und hatte aber keine Ahnung. Also sie hat es mir auch nicht, sie hat es mir wirklich lange nicht verraten. Und irgendwann habe ich es dann rausgefunden. Und dann war das für mich beim Schreiben das totale Aha-Erlebnis. Und für die Leserschaft war es so. Und das hat aber der Figur dann trotzdem so eine enorme Tiefe dann gegeben. Ja? Und manchmal habe ich auch so das Gefühl, man muss sich das Vertrauen, auch als Autorin, das Vertrauen seiner Figuren auch erstmal erschreiben oder erarbeiten und dann öffnen sie sich auch im Laufe der Zeit. Ich finde das total spannend. Also, aber nein, ich habe nicht jetzt konkret, ich habe nicht konkret mit einem Psychologen oder sowas jetzt für dieses Buch geredet. Ich habe mich also einfach schon viel mit Psychologie generell beschäftigt, weil ich das total faszinierend finde, wie eben Menschen so ticken und warum.
Und das, ja. Ich könnte mich hier in Frankfurt auf die Zeil hocken mit einem Stuhl und nur gucken. Den ganzen Tag. Ja. Die Leute gucken, was die machen, wie die drauf sind. Das ist unfassbar. Also ich würde, wenn ich nochmal auf die Welt komme, wäre ich Verhaltenspsychologe. So gucken, ich finde diese Experimente von früher, die sie gemacht haben, da mit dem hier die Welle und wie war das mit diesem Knast, wo sie da die einen als Wärter eingeteilt haben?
Achso, ja, und dazu.
Das ist mit diesem Elektroschock, das finde ich super faszinierend. Wahnsinn, dass die Leute sagen, okay, wenn du dem jetzt einen Schock gibst, ist er tot. Ja, mache ich, wenn du das sagst. Das finde ich so krass. Also solche Sachen würde ich gerne machen. Aber ich weiß nicht, kann man das jemals verstehen, sowas? Ich weiß es nicht. Ist es, boah, brutal. Also wenn du, ich versuche mich dann immer in die Lage der Leute zu versetzen, die diese Idee für diese, also gerade das mit diesen Elektroschocks, also kann man ja mal ganz kurz anreißen, also es gab wohl irgendwie einen Versuch mit Probanden, die haben gesagt bekommen, also die haben Fragen gestellt an einen anderen Menschen, den sie nicht kannten und den sie auch nicht gesehen haben, also mit dem waren sie nicht im selben Raum. Und die haben dann gesagt bekommen, wenn der die Frage falsch beantwortet, gibt's ihm einen Elektroschock. Und es fing dann ganz leicht an mit einem kleinen Bitzeln. Und irgendwann kam sogar eine tödliche Dosis. Und da gab es tatsächlich eine hohe Anzahl von Menschen, die dann irgendwann eine tödliche Dosis verpasst haben, weil der Typ im Kittel gesagt hat, jo, musst du machen. Also das fand ich super faszinierend.
Aber es war natürlich nicht wirklich eine tödliche Dosis, Gott sei Dank. Gott sei Dank, aber
ich habe zu sagen, ich habe gar keinen Strom, Entschuldigung. Ja,
ja, aber es ist also so als Versuchsanordnung ist es wirklich total krass. Ja, aber ich meine, gut, du musst ja nur irgendwie mal an einem x-beliebigen Tag zu einer x-beliebigen vollen Stunde irgendwie Radionachrichten oder Tagesschau oder sonst was dir angucken. Weiß man über die menschlichen Abgründe, erfährst du dann halt irgendwie in 30 Sekunden auch mehr, als du jemals wissen wolltest und dann ist man auch wieder bedient. Und das finde ich eben das Schöne. Natürlich geht es jetzt zum Beispiel eben in der Ozeanschwimmerin um schwere Themen und auch in meinen romantischen Romanen geht es manchmal eben auch um menschliche Abgründe, auch in den Krimis natürlich. Aber wir haben ja die Chance als Autorinnen und Autoren in unseren Geschichten, diese ganzen Probleme auch so darzustellen, dass wir eine Auflösung hinkriegen am Schluss. Und es muss jetzt nicht immer ein kitschiges Happy End sein. Ja, also aber bei mir gibt es am Ende immer einen, also ich das garantiere ich, in jedem Buch geht man raus mit dem Gefühl, es gibt Hoffnung, ja, also das zumindestens. Und es ist nicht alles so düster und so schwer, wie es mir geht, wenn ich eben die Tagesschau mal mir reinziehe.
Ja, weil es echt ist.
Ja.
Das größte Problem der Tagesschau ist, dass das das wahre Leben ist. Ich gucke so Nachrichten, wenn ich irgendwie reinzippe oder so, hau ich sofort ab.
Ja.
Ich will das gar nicht mehr alles wissen, den ganzen Scheiß da.
Ja, man erträgt es einfach nicht mehr. Nee, das ist wirklich schlimm.
Und deswegen kann man sich über Podcasts seine eigene Welt basteln, mehr oder weniger. Also ich bin schon noch politisch interessiert, aber ich suche mir wirklich die Themen aus, wo ich sage, das kann ich ertragen. Ja. Aber wenn ich dann höre, dass da wieder irgendwelche sinnlosen Leute Bomben schmeißen, nur weil sie Bock drauf haben, finde ich. Abstoßen.
Ja, oder nicht nur, weil sie Bock drauf haben, sondern weil sie ihre eigene Macht zementieren wollen oder weil sie das Öl ist ja wirklich, oder was auch immer. Wirklich so absurd, aber naja.
Ja. Das ist, nee, das geht jetzt zu deep. Da muss ich jetzt zumachen. ich würde gerne noch deine Vielseitigkeit ansprechen. Also wenn man bei dir auf die Homepage geht, das ist ja ein, da kann man sich ja drin verlieren sogar, finde ich. Da kann man sehr viel Zeit drauf verbringen. Du hast verschiedene, kann man sagen, Abteilungen oder ist es wie ein Kaufhaus, verschiedene Stockwerke. Also dein Blog würde ich gerne nochmal ansprechen. Ja. Wie oft pflegst du den so?
Also es gibt immer einmal in der Woche einen neuen Artikel, immer montags. Und da bin ich wirklich total konsequent seit, also ich meine, ich habe ja übrigens viele Jahre einen Fußballblog gehabt. Ich habe 7 Jahre lang einen Fußballblog gehabt. Aber gut, das ist das nächste Rabbit Hole, in das wir dann vielleicht mal einsteigen können. Also deswegen war ich da, also so Bloggen, das hat mir immer schon Spaß gemacht. Und jetzt meine Autoren-Website, so wie sie heute aussieht, die gibt's jetzt seit, keine Ahnung, 5,5 Jahren ungefähr. Und seitdem gibt es ganz konsequent jeden Montag einen neuen Blogbeitrag zu irgendeinem Thema, das mich aus irgendwelchen Gründen interessiert. Also da geht es natürlich auch ganz viel so über meine Autorinnentätigkeit und was ich so mache und irgendwie Schreibprojekte, aber auch mal einfach Überlegungen zu Themen, die mich gerade beschäftigen oder manchmal auch ganz alberne Sachen. Ich habe da jetzt, weil letzte Woche war irgendwie hier Douglas Adams quasi Gedenktag, der Towel Day, der Handtuchtag, irgendwie so, dass man immer ein Handtuch dabei haben soll, wenn die Erde irgendwie kurz vorm Abgrund steht und sowas. Ah, okay, also das sind dann so alberne, also da wegen per Anhalter durch die Galaxis.
Ja, 42,
da ja. Genau, 42. Also solche Sachen kommen da auch vor und dann gibt's einfach auch mal ein bisschen, also wirklich querbeet, aber immer montags gibt es einen Artikel zu einem Thema, das ich gerade aus irgendwelchen Gründen interessant finde. Und dann gibt es natürlich alles über meine Bücher. Dann kann man eben auch, kann man sich auch verlieren, schön aufgeteilt nach Autorennamen. Und den Podcast findet man da auch, den ich ja alle 14 Tage mit meinem Kollegen Christian Rabe zusammen mache, der Literarische Salon, der ist da auch mit verlinkt. Und mein Newsletter gibt's und ja, also kann man schon mal ein paar Minuten oder Stunden da auch auf der Website verbringen.
Ja, ich habe ein bisschen mich durchgeklickt. Ja. Aber jetzt mal zurück zum Fußball-Podcast.
Ja.
Nicht Podcast, Blog. Erste Frage, welcher Verein ist deiner?
Ja, gut, da wirst du jetzt wahrscheinlich, wenn ich das sage, wirst du unser Gespräch in der nächsten Sekunde beenden. Ich sage nur so viel, ich komme eigentlich ja nicht aus Frankfurt, sondern aus München. Ich bin eine gebürtige Münchnerin und
kann ich mit leben.
Kannst mit leben?
Wenn du jetzt Wolfsburg gesagt hättest, dann hättest du vielleicht abgeschaltet.
Okay, ja. Nein. Also ich bin, ich komme aus München und wirklich mein Herz schlug wirklich sehr, sehr viele Jahre für den FC Bayern und ich muss es jetzt in der Vergangenheit sagen, weil ich bin mit dem Thema Fußball, also nicht mit dem Sport an sich, den Sport an sich finde ich immer noch super und guck's mir gerne an, aber mit dem Thema Profifußball und zwar wirklich, sage ich mal, ab Bundesliga aufwärts, DFB, UEFA, FIFA, bin ich sowas von durch, es widert mich sowas von an. Ich habe mir neulich mal wieder irgendwie das Halbfinalspiel, das war natürlich schon ziemlich geil, das Hinspiel zwischen FC Bayern und Paris Saint-Germain, ja, angeguckt. Das war natürlich ein Wahnsinnsspektakel, ja. Ich habe mir auch letztes Jahr etliche Spiele von der Frauen-WM angeguckt. Die haben mir auch echt gut gefallen. Das war auch wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Aber ich hatte früher, hatten wir ein Sky-Abo. Ich habe mir wirklich jedes Wochenende die Bundesliga angeguckt. Ich bin, wenn es immer irgendwie ging, ins Stadion gegangen, ja, auch hier in Frankfurt, aber auch nach München gefahren und sonst. Also ich habe mir alles angeschaut. Ich habe mir natürlich die großen Turniere immer alle angeschaut. Und das mache ich, seit der WM 2018 bin ich damit durch. Also da habe ich, ja, seit Russland. Und da ist irgendwie, bei mir dauert es wirklich sehr, sehr, sehr lange, bis ich eine treue Liebe dann mal aufkündige. Und aber das geht jetzt einfach nicht mehr.
Krass, nicht mehr. Also ja. Ich fühl's komplett.
Ja.
Also erstmal muss ich sagen, ich bin glühender Eintracht-Fan, aber genau das, was du gerade angesprochen hast, dieser komplette, bedingungslose Kommerz, wo du denkst, dass dieses Spiel am Samstag einfach nur das Mittel zum Zweck ist, um Geld zu verdienen, finde ich so pervers. Also gerade, und dann dachtest du früher, dass Sepp Blatter wäre schlimm, dann kommt der
Infantil
um die Ecke. Wow, Ja, also jetzt sind so weit wie mit Trump, du wünschst dir den George W. Bush zurück. Ja,
überleg dir das genau mal. Das. Ja. Der war früher der Antichrist und heute, heute ist der irgendwie ein Staatsmann von Weltrang, so ungefähr.
In welchen Zeiten wir leben. Ja. Aber der Infantino, der ist der Teufel in Person, meiner Meinung nach.
Ja, absolut.
Unfassbar, wie skrupellos dieser Mensch ist. Das ist bestimmt ein Psychopath oder wie heißt
ja,
die?
Ja, garantiert Soziopath, alles haben, irgendwie. Ja.
Was für ein kranker Mensch. Und aber ich muss sagen, die Bayern, die haben eine super geile Saison gespielt. Also ich musste mich leider, also als Frankfurter darfst du eigentlich gar kein Bayern-Fan sein.
Ja, ich weiß.
Aber ich musste mich hier mal outen. Die haben so tollen Fußball gespielt, muss man wirklich sagen. Also gut ab, was der Company da geleistet hat. Also der Sport fasziniert mich immer noch, aber dieses Drumherum, es ist so.
Ja, es widert mich so an.
Ehrlich. Wirklich ekel. Und ich finde, dass die Frauen auf dem Weg dahin sind.
Ja, das ist eben das Traurige, weil es ist wirklich, jetzt haben sie wirklich, also ich meine, die spielen inzwischen so einen attraktiven Fußball auch und es ist wirklich cool und schön, aber die gehen genau den gleichen Weg. Und es ist echt traurig.
Mit der Ausgliederung der Bundesliga und so, das fängt genau derselbe Scheiß an.
Ja.
Die hätten die Chance gehabt, es richtig zu machen, aber gut.
Ja.
Am Ende geht es immer ums Geld. Immer. Egal, was es ist. Am Ende ist es immer das Geld. Das ist schade. Ja. Aber es ist ja kein Fußball-Podcast hier irgendwo. Ne?
Nein, aber das ist... aber da
auch ein Buch drüber schreiben.
Habe ich gemacht. Also beziehungsweise ich habe jetzt das ist vielleicht noch eine lustige Geschichte. Mein Self-Publisher-Debüt war 2014. Davor habe ich ja auch nur Verlage gemacht. Also ich mache ja sowieso beides. Ich bin ja Verlagsautorin und Self-Publisherin, wobei es inzwischen deutlich mehr Self-Published-Bücher sind, weil ich da einfach machen kann, was ich will. Ja. Und mein erstes Buch als Self-Publisherin hatte den total, ich fand ihn genialen Titel, aber natürlich vollkommen nichtssagenden Titel Gefühlte Wahrheit. Und ich habe den als Liebesroman auf hoher See geframed, weil die Geschichte weitgehend auf einem Segelkreuzfahrtschiff spielt. Und es gibt auch eine Love Story, die aber eine eher, muss ich jetzt mal zugeben, untergeordnete Rolle spielt. Aber ich dachte mir, schreib doch Liebesroman, ist also eine Love Story. Was ich komplett außer Acht gelassen habe, auch, und deswegen kein Wunder, dass es sich nicht verkauft hat, ja. Die wichtigeren Figuren waren unter anderem zwei Geister, ja. Der eine Geist, ein 19-jähriger, ganz frisch zu Tode gekommener kleiner Schwarzafrikaner mit einem Schweinsteiger-Trikot. Der wurde erschossen, als er Champions League-Halbfinalspiel das Champions League-Finale von 2013 FC Bayern gegen Dortmund sich angeguckt hat und dann eben er wurde erschossen, da stand es 1-1 und er wusste nicht, wer die Champions League gewonnen hat. Und er hatte dann einen Geisterpaten bekommen, weil ich das irgendwie witzig fand. Und dieser Geisterpate ist ein Gorilla, der schon seit irgendwie 100 Jahren tot ist und so ein alter Silberrücken und der schon alles gesehen hat. Und die machen erstmal so einen endlosen Track durch Afrika, weil irgendwie, er hat so das Gefühl, er braucht nämlich irgendwie Geisterenergie und die kriegt man dann nur, wenn er irgendwie Kontakt zu Menschen hat, die an Geister glauben und die auch Geister sehen können. Und dann beschließen sie, dass sie auf ein Schiff müssen, weil Seeleute sind ja besonders abergläubisch und die glauben ja auch an Klabautermänner und solche Sachen. Und naja, also das ist so die Basis und sie landen dann auf diesem Segelkreuzfahrtschiff und meine Protagonistin dort, die hat diesen sogenannten achten Sinn, also die kann Geister sehen und es ist eine wirklich total irre Geschichte und ich habe die geschrieben, ich habe dieses Buch veröffentlicht im Mai 2014 und ich habe in diesem Text geschrieben, dann der Epilog spielt dann genau während der WM. Und als ich es geschrieben habe, lief die WM ja noch gar nicht und habe dann, aber ich habe hier so meinen Spielplan gehabt und habe dann irgendwie schon so geguckt und könnte mir, welches Halbfinale wäre irgendwie plausibel und dann dachte ich, naja, Deutschland, Brasilien und dann habe ich einfach mal ins Buch geschrieben, ja, dieser wahnsinnige Kantersieg Deutschlands gegen Brasilien und dann, ich sage nur 7-1 und das habe ich mir gedacht, ich bin eine Prophetin, ich bin nicht.
Hast du das echt vorausgesagt?
Das ist ja, also ich habe nicht 7-1, das habe ich da nicht in dem Buch drin gehabt, weil das wusste ich ja nicht, aber ich habe halt von einem deutlichen Kantersieg Deutschlands gegen Brasilien im eigenen Land, das habe ich dann drin geschrieben gehabt, das war so eine kleine Anekdote. Aber ich meine, dieses Buch hat halt wirklich, keine Ahnung, das hat halt niemand gelesen, weil niemand was mit irgendwie dem Titel anfangen konnte und dann die es gekauft haben, waren dann enttäuscht, weil irgendwie, wieso sind da zwei so bescheuerte Geister drin und überhaupt und warum geht es auch ständig um Fußball und jetzt ich bringe dieses dieses Buch gerade jetzt die in den nächsten Tagen nochmal neu raus mit einem neuen Cover und einem ganz klar definierten Fantasy-Titel, der da heißt Die fünfte Wahrheit, Geister der See. Und es steht auch mein Fantasy-Pseudonym C.C. Ravenmiller drüber. Und ich habe das komplett nochmal auf links gedreht und komplett überarbeitet und ist jetzt viel, viel länger und viel ausführlicher geworden und die Geister haben noch mehr Raum und naja, also es ist wirklich eine ziemlich lustige, durchgeknallte Geschichte.
Wenn man das, ich jetzt das cool an.
Statt WM, sage ich, kann man dieses Buch lesen. Gibt das jetzt auch
Fußball? Ja, ich bin noch nicht sicher, ob ich die WM gucke.
Ich bin mir sicher, dass ich sie nicht gucke. Also
ich habe überhaupt kein Fußballfieber. Es ist jetzt das dritte Mal hintereinander, dass die mir die WM geklaut haben.
Ja.
Ich auch so. Ja, das ist furchtbar. Echt, das macht mich richtig wütend. Aber naja, vielleicht gucke ich mir morgens die Ergebnisse an oder so. Mal sehen. Ja,
das reicht.
Gut, Kai, ich wäre jetzt durch mit meinen Themen. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
Ach, wir können jetzt noch über alles Mögliche reden, aber ich glaube, wer weiß, ob uns dann noch jemand zuhören möchte.
Das ist das Problem. Das ist ja ein Buch-Podcast eigentlich, wenn wir schon über Fußball reden. Dann müssen wir halt einen Fußball-Podcast aufmachen und über die Geflogenheiten der Profi liegen. Obwohl, das
Das ist auch unerfreulich. Das,
das könnte ein böser Rant werden. Gut. Okay, kann man dich eigentlich irgendwo live sehen auch? So mit Lesungen und so?
Jetzt lass mich nicht lügen. Die nächste ist am 28. Juni in Neu-Isenburg. Wo genau, habe ich jetzt nicht im Kopf.
Ja, das findet man ja auf der Homepage, oder?
Auf meiner nicht. Da habe ich noch keine Termine drinstehen. Das ist tatsächlich das Problem, das habe ich jetzt, ich hatte bisher noch nie so viele Termine. Ich habe jetzt hier eine Premierenlesung gehabt und aber jetzt sollen angeblich noch deutlich mehr Termine dazukommen mit Lesungen. Dann wird es auf der Homepage sicherlich auch eine Terminseite irgendwie mal geben. Aber im Moment ist es der einzige. Also zum Herbst hin wird es dann wohl deutlich mehr geben. Irgendwie so ab September, dann gibt es ja hier so eine Hessen-Liest-Aktion ja auch. Und da bin ich dann bestimmt relativ viel mit der Ozeanschwimmerin unterwegs.
Cool. Sehr zu empfehlen, wirklich. Also top. Jetzt schon nach 90 Seiten Top-Buch.
Vielen Dank.
Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Ja. Und freue mich drauf, dass vielleicht doch noch ein bisschen was passiert, was mich überrascht. Das mag ich.
Ich glaube, da kannst du dich drauf verlassen, dass dann auch ein paar Überraschungen passieren.
Prima. Karin, vielen Dank, dass ich dir deine Zeit stehlen durfte und dass du hier bei mir zu Gast warst. Ich hoffe, den Zuhörenden hat es auch so gut gefallen wie mir. Und alles Gute und vielen Dank fürs Kommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich hatte auch sehr, sehr, sehr viel Spaß. Und liebe Leute von Maddies Fans, bleibt mir gewogen, bleibt ihm gewogen. Und besucht mich gerne mal auf der Website oder auch mal auf unserem Podcast, der Literarische Salon. Da werde ich nämlich eine Einladung jetzt an Herrn Müller aussprechen, in der Hoffnung, dass wir da auch mal über Dinge plaudern können in nächster Zukunft.
Ist natürlich alles verlinkt in den Shownotes. Einfach reingucken. Ne? Könnt ihr gucken, einfach drauf drücken und genießen. Also dann, macht's gut. Tschüssi. So, liebe Zuhörenden, das war das Buchgebabbel für diesmal. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr über das Buchgebabbel erfahren wollt, dann kommt doch einfach mal auf die Homepage www.buchgebabbel.de. Hier noch ein kleiner Hinweis, ich unterstütze die Kinderengel Rhein-Main. Wenn ihr die Kinderengel Rhein-Main auch unterstützen wollt, dann geht doch einfach mal auf die Homepage kinderengelrheinmain.de. Dieser Verein unterstützt Eltern mit Kindern, die eine lebensverkürzende oder lebensbedrohliche Erkrankung hat. Alle weiteren Details auf kinderengel.de. Ich bin immer auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern oder selbstverständlich auch interessanten Büchern, die ich hier ab und zu mal in einer Rezension vorstelle. Ich mache aber nur gute Buchtipps, das heißt, hier wird keiner zerrissen. Wenn mir das Buch gefällt, dann wird es hier vorgestellt, wenn nicht, wird es elegant verschwiegen. Also habt Mut, schickt mir euer Buch, egal in welchem Verlag es rausgekommen ist, ob ihr Self-Publisher seid oder ob ihr Publikumsverlag oder sonst wo seid. Wenn ihr möchtet, dass ich eure Bücher hier vorstelle, dann sagt mir Bescheid. Das gilt natürlich auch für Verlage. Musik Ansonsten gilt, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, erzählt es weiter. Ansonsten behaltet es für euch. Macht's gut, euer Medi. Bis zum nächsten Mal. Bevor ihr jetzt auflegt, hier ein kleiner Podcast-Tipp für euch. Habt ihr auch immer das Problem, dass ihr in all den Millionen Podcasts in eurer App völlig überfordert seid, was ihr als nächstes hören wollt? Oder könnt ihr die Zeit, bis euer Lieblingspodcast wiederkommt, schlecht überbrücken? Kein Problem, dafür gibt's im Podcast-Sumpf. Jeden ersten Samstag im Monat machen Maddie Müller und Tina Becker für euch 4 Podcast-Tipps klar. Das heißt, ihr könnt immer was hören. Mittlerweile gibt es über 250 Empfehlungen im Podcast-Sumpf. Also hört doch mal rein im Podcast-Sumpf, in eurer App, überall, wo es Podcasts gibt und unter www.impodcastsumpf.de. Also hört doch mal rein. Vielleicht ist ja auch euer neuer Lieblingspodcast dabei. Außer Spurenelemente natürlich.